Ich bringe Ihnen heute ein Thema, wo ich viele Jahre direkt und indirekt involviert war, EGF-Rezeptor. Es geht in der Onkologie darum, Rezeptoren zu finden, die am Tumorwachstum beteiligt sind und dann diese Rezeptoren therapeutisch auszunutzen, zum Beispiel zu blockieren. Und einer der wichtigsten Rezeptor ist der EGFR, Epidermalen Wachstumsrezeptor. Und diesen Rezeptor hat jeder im Körper, unter anderem in der Haut und aber auch in Tumoren. Und wenn er in Tumoren ist, ist es häufig mit einer schlechteren Prognose assoziiert. Somit ist die Frage, wenn ich den Rezeptor blockiere, habe ich ein besseres therapeutisches Outcome. Und es gibt mehrere Strategien, den Rezeptor zu blockieren. Eine davon ist der Antikörper. Eine weitere Möglichkeit ist Tyrosinkinase-Inhibitoren. Die sind im klinischen Ansatz. Die Antikörper binden an der Oberfläche und blockieren die Signaltransduktion. Das heißt, der Antikörper führt nicht zur Aktivierung des Rezeptors. Die Tyrosinkinase-Inhibitoren sind kleine Moleküle, die an der Innenseite der Membran angreifen und dort die Hemmung auslösen. Es sind mehrere Tyrosinkinase-Inhibitoren im Einsatz, zum Beispiel Iressa, Gefitinib, Tarceva, Erlotinib, Afatinib und viele andere. Das heißt, das hat sich durchgesetzt. Meine Strategie war, als ich am NIH war, Mitte der 80er Jahre, zum Beispiel Antikörpertoxinkonjugate gegen den EGF-Rezeptor zu machen. Das haben wir dann in vitro gemacht, aber es ist nicht in die Klinik gegangen. Irgendwie hat es sich dann ergeben, dass im Laufe der klinischen Tätigkeit in Phase 2-Studien, Phase 3-Studien war und dann letztlich in der Phase 3-Studie geendet habe, und zwar mit monoklonalen Antikörpern. Und da gibt es mehrere gegen den EGF-Rezeptor. Ich habe Ihnen eine Liste angeführt. Oben ist Cetuximab. Cetuximab ist zugelassen in der Therapie des Kolonkarzinoms, in zugelassener Therapie des HNO-Tumors, aber nicht zugelassen in der Lunge, obwohl ich jetzt die Daten bringen werde und meiner Meinung nach hätte man es zulassen sollen, aber es wurde nicht zugelassen. Und zugelassen ist ein Antikörper Necitumumab. Der Unterschied zwischen Cetuximab und Necitumumab ist, dass Necitumumab ein humaner Antikörper ist. Alle Strukturen sind human. Beim Cetuximab habe ich Mausstrukturen und humane Strukturen, also ein Chimera-Antikörper. So, jetzt gehen wir kurz durch. Es gibt mehrere Studien, ich gehe nicht auf Details ein. Ich war Leiter der FLEX-Studie, das ist eine randomisierte Phase-3-Studie. Und die ist links gezeigt, die habe ich präsentiert 2008 und die konnte zeigen, dass wenn man den Antikörper zur Chemotherapie dazu gibt, dann leben die Patienten länger. Das ist hier ein signifikanter Vorteil. Natürlich ist dann die Frage gekommen, ist er signifikant, ist er auch klinisch relevant? Es hat mich dann gewundert, dass Leute, die Studien gemacht haben, wo sie keinen Survival Benefit gezeigt haben, plötzlich kritisiert haben, dieser Survival Benefit sei nicht relevant. So sei es. Dann hat es eine Meta-Analyse gegeben, die hat praktisch das Gleiche gegeben, also ungefähr 13-prozentige Risikoreduktion bezüglich des Sterbens. Wie dem auch sei, die Strategie, und das ist die Studie mit dem anderen Antikörper. Das ist jetzt der Nachfolgeantikörper, ein humaner Antikörper, und der ist zugelassen in der Lunge bei Patienten mit Plattenepithelkarzinom in Kombination mit der Chemotherapie. Bei gleichem Effekt dieser Antikörper zugelassen, der andere Körper nicht zugelassen. Ich kann Ihnen Bücher schreiben, was Medikamentenentwicklung in der Onkologie betrifft. Ich habe sehr viel erlebt, bin derzeit auch im Data Safety Monitoring Board der Pembrolizumab-Studie. Also ich kenne klinische Medikamentenentwicklung. Also zugelassen dieser Antikörper mit der gleichen Hazard-Ratio wie der Cetuximab nicht zugelassen. Jetzt war die Frage, kann ich die Patienten einengen, die einen größeren Benefit haben, und kann ich einen prädiktiven Marker nehmen? Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich kann die DNA-Strukturen nehmen, aber wir haben uns gemacht Proteine. Was immer Sie machen, machen Sie DNA, sagen Sie, okay, fein, dann sagen Sie, wir wollen RNA. Macht man RNA, sagen Sie, wir wollen Proteine. Macht man Proteine, kommt das Argument, nein, dass wir brauchen funktionelle Assays. Also es ist immer sehr schwierig, einen Assay zu finden. Wir haben Proteine gemacht, das Ziel war, kann ich die Expression des Gens, des EGF-Rezeptor Proteins an der Zelloberfläche messen, mittels Immunhistochemie, und dann gruppieren und dann je nach Explosion schauen, ob der Outcome unterschiedlich ist. Und da gibt es zum Beispiel Immunhistochemie. Das ist ein Beispiel, das ist in der Publikation, die ich geschrieben habe, 2012. Für mich, ich kann das unterscheiden. Natürlich ist das ein schönes jetzt Beispiel. Das rechts ist positiv, links ist es negativ und in der Mitte ist es halt intermediär. Ja? Aber es wurde kritisiert, das ist nicht verlässlich, bla bla bla, und wurde dann halt alles Mögliche zerlegt. Die Studie hat aber eindeutig gezeigt, dass wenn Sie eine hohe Expression haben, das ist rechts gezeigt, dann haben Sie eine deutliche Benefit mit einer Risikoreduktion von 27%. Das ist eine, also Hazard Ratio 0,73 und alles, was 0,08 ist, würde man sagen, ist klinisch relevant. So, und wenn man eine negative Expression hat, das links, da war kein Effekt. Und das ist ein sehr schönes Beispiel über einen prädiktiven Faktor. Es gibt prognostische Faktoren, die sind unabhängig von der Therapie, und es gibt prädiktive Faktoren. Und das für die prädiktive brauchen Sie einen Marker, der negativ ist, das ist links, und positiv rechts. In beiden Gruppen müssen Sie die Therapie machen mit einer Standard versus der experimentellen Therapie. Sie kriegen ein Hazard Ratio, links haben Sie 0,99, rechts 0,73, und dann macht man eine statistische Analyse mit einem Interaktionstest. Und dieser Interaktionstest muss signifikant sein. Das ist jetzt für Leute, die nicht in dem Gebiet arbeiten, nicht so einfach. Aber ich kann sagen, das ist ein klassisches Beispiel für einen prädiktiven Faktor. Das heißt, die Strategie wäre jetzt gewesen, na, das könnte man eigentlich einsetzen. Die Message war wieder der Leute, na, das ist nicht verlässlich, bla bla bla, wurde von der EMA, das wurde dann von Merck zurückgezogen, also die weitere Applikation bei der EMA. So, wenn man aber jetzt in die Subgruppe geht, der Plattenepithelkarzinome, dann sehen Sie diese Kurve. Natürlich ist das eine Subgruppenanalyse, aber ich werde jetzt zeigen, dass das alles sehr konsequent stimmt, dass das Patienten mit Plattenepithelkarzinomen einen Vorteil haben, wenn sie einen positiven Biomarker haben, hier konkret die Immunhistochemie-Positivität. Und wenn Sie nehmen Hazard Ratio 0,62, Sie lesen in allen Zeitungen Pembrolizumab First Line oder Immuntherapie. Sie kommen ja gar nicht herum, was immer Sie machen, dass Sie hören, dass Immuntherapie in der Lunge wirkt. Das ist genau der Effekt, den Pembrolizumab bei unbehandelten Patienten mit einer Explosion von PD-L1 von 50% und mehr hat, also ungefähr ein Drittel aller Lungenkrebspatienten. Den gleichen Effekt haben Sie hier, und das war jetzt mein Argument, man sollte es doch zulassen und man sollte es den Patienten zukommen lassen, und das würde ich auch immer glauben, je mehr Medikamente haben, je mehr Druck haben sie, dass die Preise nicht so extrem ansteigen, wie sie derzeit sind. So, das war jetzt meine Arbeit. Die weitere Arbeit war der Amerikaner, die haben versucht, nicht Immunhistochemie zu machen, sondern eine DNA-Analyse. Ich gehe jetzt nicht auf Detail 1, eine Fish-Analyse, Fluorescence in Situ Hybridization. Und was die gezeigen konnte, wenn man nur auf die rechte Kurve zeigt, die gelbe Kurve, wenn sie FISH-positiv sind, also viel EGFR haben, dann haben sie einen Benefit von Chemo plus Antikörper. Wenn sie niedrig sind, das ist die blaue Kurve, dann haben sie keinen Benefit von der Therapie Chemo plus Antikörper. Das zeigt aber nur, dass ein Unterschied ist. Das heißt nicht, dass das prädiktiv ist, weil das war eine einarmige Studie, es war keine randomisierte Studie. Das heißt, alle haben Chemo plus Cetuximab bekommen. Die konnten aber zeigen, dass eben, wenn sie hoch sind im Fisch, dann haben sie einen besseren Outcome. Ob das jetzt rein prognostisch ist oder auch mit Prädiktion zusammen, konnten sie nicht sagen. Aber basierend auf dem haben sie gesagt, wir werden den Biomarker weiter untersuchen validieren. Sie brauchen einen Biomarker, Sie müssen ihn festlegen, zuerst einmal, dann müssen Sie ihn validieren und dann können Sie ihn klinisch implementieren. Und das haben Sie gemacht in einer Studie, die jetzt in Lancet Oncology publiziert wurde und wo ich das Comment geschrieben habe. So, was hat die Studie versucht zu zeigen? Sie wollte zeigen, dass Patienten, die den Chemo plus Antikörper bekommen und FISH-positiv sind, eine bessere Therapieergebnisse haben. Sie haben Standard-Chemotherapie genommen, Carboplatin, Paclitaxel, plus minus Bevacizumab bis Avastin und dann plus minus Cetuximab. Und die Frage war, kann Cetuximab das Überleben der Patienten verändern? In der Gesamtpo, also alle leben Patienten, die Cetuximab bekommen, länger. Die Antwort kann ich gleich geben, war nicht signifikant länger, somit formal negativ. Die zweite Frage war, ist das progressionsfreie Intervall in FISH-positiven Patienten günstiger mit Cetuximab als ohne Cetuximab? auch diese Ergebnisse waren in der Gesamtpopulation formal negativ, aber in der Subgruppe der Plattenepithelkarzinome eindeutig für mich deutlich positiv. Und ich gehe jetzt nur kurz ein auf die Daten. Das war also diese Validierungsstudie. Wenn man jetzt nimmt alle Patienten, die haben Chemo plus minus Cetuximab bekommen, wenn man alle nimmt, dann hat man eine Hazard Ratio von 0,93, das heißt keinen Unterschied. Wenn man jetzt die FISH-Positiven nimmt, dann haben wir eine Hazard Ratio von 0,81, das heißt, es ist positiv. Allerdings, der zweite Wert von Konfidenzintervall reicht 1,0. Es müsste 0,99 sein, dann haben sie Signifikanz. Somit ist der P-Wert 0,054. Und in der Publikation, die da geschrieben haben, ich kenne die großteils, zumindest die wichtigsten Autoren kenne ich ganz gut persönlich, haben das nicht gut geschrieben. Die haben also knallhart geschrieben, noch nicht signifikant. Ich hätte nie und nimmer geschrieben, nicht signifikant. Ich hätte geschrieben, da ist ein Unterschied, der erreicht nicht die statistische Signifikanz. Aber so haben sie den Messer. Und der zweite Endpunkt war bei Ihnen der PFS. Das habe ich hier nicht mehr drinnen, weil sonst wird es zu kompliziert mit dem Endpunkt. Ich glaube, dass progressionsfreies Intervall kein guter Endpunkt ist, sehr schwer zu evaluieren ist, fehleranfällig ist und würde nie und nie eine Studie auf PFS aufbauen. Zumindest nicht in der Situation. Jetzt haben die aber geschaut, was ist mit Plattenimplikation. Wir haben einen Antikörper, Cetuximab, der sehr gut bei Plattenimplikationen wirkt. Wir haben Netzetumumab bei anderen Antikörpern, der auch zugelassen ist bei Plattenimplikationen. Wie schaut das jetzt bei diesem Patienten, dieser Subgruppe aus? Und wenn man alle nimmt, dann ist es 0,85. Wenn man aber die FISH-Positiven nimmt, also Plattenepithelkarzinome und FISH-Positive, dann haben wir eine Hazard Ratio von 0,58. Das ist wiederum genau das, wie wir das mit Flex gesehen haben, mit einem anderen Biomarker, anderem Antikörper. Der gleiche Effekt wie Pembrolizumab, wo jeder glaubt, dass der große Durchbruch derzeit ist. Das heißt, man sieht auch diese unterschiedliche, wie man Dinge unterschiedlich sieht und was eigentlich die Therapie in der Onkologie leitet. Parallel dazu konnten sie zeigen, FISH-negativ keinen Effekt. Das heißt, sie haben die Kurve interessanterweise nicht publiziert, finde ich nicht, sie haben nur die Hazard Ratio publiziert. Es ist höchstwahrscheinlich, wenn man die Kurven sieht, auch sehr schön gezeigt, dass das ein prädiktiver Faktor ist. Es wirkt bei den FISH-Positiven, es wirkt nicht bei den FISH-Negativen. Das heißt, wenn ich dort einen Treatment-Interaction-Test mache, ist der höchstwahrscheinlich signifikant. In der Arbeit selbst haben sie sehr konfus geschrieben, also ich hätte sicherlich etwas besser straightforward geschrieben, hätte es auch positiver geschrieben. Und jetzt, wenn ich das Ganze noch einmal zusammenfasse, warum ich im Editorial geschrieben habe, man soll endlich nicht nur forschen, sondern man soll auch Forschung dazu verwenden, um etwas dem Patienten zu bringen, dass man von, wie es so schön heißt, vom Bench to Bedside und back und nicht einfach extreme Anforderungen stellt, weil es ist nicht immer einfach, man kann auch die Studie schlecht planen, PFS, glaube ich, war ein schlechter Endpunkt und man kann die Dinge, man muss auch eines sehen, ob etwas konsistent sind. Ich kenne mich ganz gut statistisch aus und es geht nicht nur um Hazard Ratio und Signifikanzen, sondern ich muss auch schauen, dass alles übereinstimmt und das habe ich hier gezeigt. Dass erstens, wenn ich alle Studien mit Cetuximab bei Plattenepithelkarzinomen nehme, habe ich einen positiven Effekt 0,77. Das ist klinisch relevant. Wenn ich jetzt einen Biomarker immunhistochemisch mache, dann habe ich für alle ein Hazard Ratio von 0,73, das habe ich Ihnen früher gezeigt. Wenn ich auf Plattenepithelkarzinome gehe, habe ich 0,62. Wenn ich einen anderen Marker nehme, den FISH-Positivität, was die jetzt in der Studie gezeigt haben, komme ich auf 0,58. Das heißt, was ich argumentiert habe, ich habe zwei verschiedene Studien, zwei Antikörper, zwei verschiedene Biomarker, alle sind konsistent im gleichen Bereich von ungefähr 0,6% Hazard Ratio. So kann das doch nicht sein, dass man weiterhin das den Tumorpatienten nicht zukommt. Mein Message habe ich geschrieben, sinngemäß, die Lungenkrebspatienten sind eh schon Opfer und werden weiter Opfer sein einer versagenden Tabakkontrolle, was sie ja sind. Sie sind ja letztlich Opfer und Sie hören ja die ganze Diskussion, die wir derzeit haben. Ja, man macht alles, dass man weiterhin viel Lungenkrebs hat, statt dass man Dinge umsetzt. Und dann haben Sie eine Möglichkeit, dann hätten Sie jetzt ein Medikament, das Ihnen wirkt, das sollte man Ihnen zugänglich machen. Das war meine Message. Wurde auch nicht vom Lancet geändert in meiner Konklusion. Den Autoren habe ich das erzählt, die Autoren haben gemeint, na, sie wollen noch einmal eine Phase-2-Studie machen. Ich habe gesagt, na, so why you do research? What's the aim? So, alles zusammenfassend, kann ich nur sagen, es ist ein interessantes Ding. Ich habe extrem viel gelernt. Ich glaube, man muss auch Dinge einmal ein bisschen umsetzen. Und man muss, aber die, erstens, sie können sehr schwer sich durchsetzen, wenn nicht eine milliardenschwere Industrie dahinter steht. Das schaffen sie nicht, weil dann alle möglichen Sprecher immer alles zerlegen. Das habe ich alles miterlebt. Aber trotzdem glaube ich, dass man das hätte zulassen sollen. Aber man wird sehen, wie die Zukunft ist. Es hat auch Studien gegeben in der Chemoradiotherapie-Situation. Wenn man dort den Marker nimmt mit hoher EGFR-Expression, dann haben die Patienten mit dem Antikörper einen Vorteil gehabt. Natürlich war das eine Subgruppe wieder, war das nicht eine, die Gesamtstudie war formal negativ, aber es passt alles zusammen. Und da war der gleiche Benefit, wo ich mir denke, in meinem ganzen Leben hat es keinen Fortschritt gegeben, oder machen wir in den letzten 25 Jahren hat es keinen Fortschritt gegeben im Stadium 3 des nicht kleinsten Bronchialkarzinoms, dann kriegt man einen Hinweis, wo das wirken könnte, aber man verfolgt es nicht weiter. So war das, und als Abschließendes möchte ich nur Ihnen, es ist ein kompliziertes Thema, das ich glaube auch, Sie müssen sich damit beschäftigen, sonst ist es zu komplex. Für mich war es eine interessante Reise über all die Jahrzehnte, ich habe sehr, sehr viel gelernt, und ich danke Professor Schwarzmeier, dass ich damals begonnen habe, und ich habe also von In-vitro-Chemosensitivitätstestung bin ich über alle, über versucht von Gentherapie mit EGF gekoppelt an den Adenovirus, mit Immunotoxinen, mit Phase 2, Phase 3 Studie, bin ich jetzt gelandet beim Data Safety Monitoring Board. Trotzdem, die Take-Home-Message für Sie, das sollen Sie als Ärzte wissen, und das ist das Einzige, was zählt, und das ist dieses Slide. Sie können, wenn Sie rauchen, haben Sie erhöhtes Risiko zu sterben, vom Lungenkrebs 25-fach, sonst 3-fach, gesamt, Sie sterben ja auch von anderen Dingen. Aber was es zeigt, wenn Sie aufhören zu rauchen, reduzieren Sie Ihr Risiko. Wann immer Sie aufhören, es zahlt sich auf. Auch falls einer von Ihnen raucht, gehen Sie hinauf und tun Sie was für sich und hören Sie auf. Wie Sie sehen, auch das, es nutzt immer. So, das ist die Message. Es ist eine Katastrophe, das muss ich einfach sagen, eine Katastrophe, dass wir in einem Land leben, wo noch diskutiert wird, ob man Rauchen absetzen soll oder nicht. Man muss die Dinge umsetzen. Es geht nicht an, dass wir unsere Kinder verführen und dass hier jeder, dass wir ein Produkt verkaufen. Wer schreibt Rezepte? Sie schreiben doch sicher Suchtgiftrezepte, oder? Wer schreibt das? Schreibt niemand Suchtgiftrezepte? Sie sagen, welcher Aufwand das ist, was Sie alles dokumentieren. Das heißt, was Sie alles tun muss, ja, um das ein Opioid zu verschreiben. Haben Sie Patienten gehabt, die am Opioid verstorben sind? Ich kann mich nicht erinnern. Ja? Aber gleichzeitig kann ich im allgemeinen Krankenhaus, im Eingangshalle, kann ich das Produkt kaufen, das jeden zweiten vorzeitig tötet. Und das wissen wir jetzt alle. Das heißt, die Frage, die ich auch Sie stelle, wir wissen das, müssen wir, don't we have to speak up more? Als Ärzte? Okay, danke.